Guten Morgen alle zusammen. Es ist echt komisch, irgendwie hier so in dem fast leeren Saal zu stehen. Gut, ich weiß, dass Joshua mir zuhören wird. Der kann nicht anders. Ansonsten vermute ich, dass es noch ein paar mehr Leute sind, wenn auch wahrscheinlich nicht so viele wie bei Reinhard Bonke üblicherweise. Aber alle, die mich hören können, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid am heutigen Sonntag. Und ich habe die Ehre, jetzt euch das Wort Gottes weiterzugeben, euch einen Impuls zu geben zum Nachdenken. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los. Der Titel meiner Predigt ist Beziehung und Bewährung schafft Vertrauen. Oh, ich muss ja versuchen, auch noch in die Kamera zu gucken. Ihr seht es mir nach, wenn das noch ein bisschen unbeholfen wirkt alles. Ja, ich habe die Jahreslosung von 2002 mir als Bibelvers genommen. Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Das ist aus Jesaja 12, Vers 2 aus der Einheitsübersetzung von 1980 übernommen. Ansonsten sind die Bibelstellen, wenn ich nichts anderes angebe, aus der Schlachter 2000. Ich habe im Januar schon mal das Thema Beziehung mit Gott in der Predigt angesprochen. Und weil ich darauf aufbauen möchte, werde ich jetzt nochmal einen kurzen Abriss dieser Predigt, eine kurze Zusammenfassung geben für die, die damals nicht dabei waren und für die, die sich nach immerhin 3 Monaten da nicht mehr so dran erinnern können. Das ginge mir auch nicht anders. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Freundschaft mit Jesus, das war der Schwerpunkt. Ich habe beschrieben, wie wertvoll es ist, einen Freund zu haben, wie sich eine Freundschaft entwickelt. Dann habe ich das Beispiel von einer Freundschaft aus meinem Leben erzählt. Ich habe erwähnt, wie diese tiefe Freundschaft mit Andreas auch zeitliche und räumliche Trennung überdauert. Auch wenn er weit weg von mir wohnt und wir uns nur ganz selten sehen, aber diese Freundschaft, die ist einfach da. Aus der Bibel habe ich die Freundschaft zwischen Jonathan und David angesprochen, die selbstlos war und die sogar Verfolgung durch Saul, den Vater Jonathans, ausgehalten hat. Ich habe eine natürlich nur punktuelle Übertragung gemacht dieser Freundschaft zwischen David und Jonathan auf das Verhältnis von Jesus zu uns. Ich habe ausgeführt, dass Jesus sich eine Freundschaft zu uns wünscht. Als Beleg habe ich beispielhaft Menschen aus der Bibel genannt, bei denen wir eine Freundschaft mit Gott erkennen können. Adam, Henoch und David. So, dann habe ich mich der Frage gestellt, wie wir zu so einer Freundschaft mit Gott kommen können, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Über die Jahreslosung von 2014, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, bin ich auf verschiedene Elemente von Beziehungen gekommen, die wir in dem Psalm entdecken können. Diese Punkte erscheinen mir so wichtig, dass ich den Abschnitt von Januar nochmal wiederholen möchte. Die Losung war aus Psalm 73, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Und die Verse 23 bis 26 des gleichen Psalms. Und dennoch bleibe ich stets bei mir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Ich habe ganz viele Elemente von Beziehungen rausgearbeitet aus diesen Versen. Nähe, Gemeinschaft, Treue, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Schutz, Fürsorge, Hüten, Versorgung, Glanz und Freude und mich ganz auf Gott verlassen. Das Fundament, auf dem ich stehe, auf das ich mich voll und ganz verlassen kann, ist Gott, der für mich ist, wer auch immer gegen mich ist. In der Folge habe ich Möglichkeiten angeboten, die dem Wachstum unserer Gottesbeziehung förderlich sind. Dabei habe ich auch Bezug genommen auf Predigten von Gerhard zum Thema Gottes Willen erkennen. Zeit mit Gott, offen sein für Gottes Reden, offen sein zu hören und offen sein auch umzusetzen. Ein Segen sein, weil wir von Gott gesegnet sind, wie es im 1. Mose im Kapitel 12, Vers 2 heißt, zu Abraham. Ja, auch Gott können wir auch im Reden anderer Menschen, in Predigten, aber auch einfach in Ermutigungen durch Geschwister oder in Predigten oder in einer ganz einfachen, schlichten Begegnung wiederfinden. Gemeinschaft mit Christen ist eine Gelegenheit, Gott zu begegnen. Im Danken, im Bestaunen alles dessen, was er getan hat. Und wir dürfen auch Beziehungen bauen, indem wir zu Gott kommen, dann, wenn wir Mist gebaut haben. Dann, wenn wir schuldig geworden sind an ihm oder an unseren Nächsten. Wir sind nicht gebunden an bestimmte Orte, an irgendwelche bestimmten Zeiten. Gott ist nicht mit einer Sprechstunde Sonntag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr oder so versehen, sondern Gott ist da. Und er ist offen. Und auch wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, können wir gleichzeitig beten. Jesus hat den Weg freigemacht durch seinen Kreuzestod für uns zum Vater, dass wir Beziehungen haben können mit Gott. Ich habe dafür geworben, in diese Freundschaft zu investieren und ein Beispiel aus meiner Bibelschulzeit genannt, wo ich sehr intensive Zeiten mit Gott hatte. So, dann habe ich euch auch teilhaben lassen an Zeiten in meinem Leben, wo ich diese intensive Gemeinschaft mit Gott nicht so pflegen konnte, aber die Erfahrung machen durfte, wie die Freundschaft und die Beziehung in den mageren Jahren dennoch trägt, die ich in den fetten Jahren bauen durfte. Damit solltet ihr ermutigt werden, die Beziehung zu Gott zu bauen, wo immer es euch möglich ist, in erster Linie, weil diese Beziehung an sich schon so ein Segen ist, und erst an zweiter Stelle, damit sie euch auch in den mageren Jahren trägt. So viel zur Wiederholung, weil ich einfach heute darauf aufbauen möchte. Heute möchte ich einen Schwerpunkt setzen auf einen bestimmten Aspekt von Beziehung, auf das Vertrauen. Ich hatte eingangs den Vers schon mal gelesen. Ja, Gott ist meine Rettung, Entschuldigung, ihm will ich vertrauen und niemals verzagen. Wann vertraue ich jemandem? Vertrauen ist etwas, was in erster Linie auf Erfahrung beruht. Das fängt schon im Säuglingsalter an. Schon im Mutterleib hat er den Herzschlag der Mutter gehört und direkt nach der Geburt ist es das einzige in diesem Ausmaß Bekannte und Vertraute, was er mitnehmen konnte bei diesem Wechsel zwischen den Welten. Der Beat seines ganzen bisherigen Lebens. Wenn er an der Brust der Mutter liegt, hört er genau diesen bekannten Rhythmus. Dort kommt er zur Ruhe, dort wird dann auch Hunger und Durst gestillt. Er lernt immer mehr die Stimme der Mutter kennen, den Geruch. Irgendwann entwickelt sich die Erkenntnis optischer Reize zu Bildern, zum Unterscheiden von Personen. Es werden immer neue Elemente zu dem inneren Bild hinzugefügt und mit bisherigen verknüpft. Ungefähr so stelle ich mir das vor. Ich höre den Herzschlag. Mama, alles ist gut. Ich höre die Stimme. Mama, alles ist gut. Ich sehe das Gesicht. Mama, alles ist gut. Und so kommen im Laufe des Lebens immer wieder neue Erfahrungen dazu, aufgrund derer wir im positiven Fall Vertrauen entwickeln, im negativen Fall folgen Zurückhaltung und Misstrauen. Zunächst richtet sich dieses Vertrauen mal auf Personen, mit denen wir konkrete Erfahrungen gemacht haben. Wir lernen dann später auch ein institutionelles Anfangsvertrauen zu entwickeln, ohne auf persönliche und direkte Erfahrungen zurückgreifen zu können. Wir vertrauen Ärzten, Erziehern, Lehrern, Polizei, Feuerwehr, Die Erfahrung bestätigt dann diesen Vertrauensvorschuss oder das Vertrauen schwindet dahin. Wenn das Vertrauen aufgebaut ist, dann übersteht es auch mal negative Erfahrungen. Natürlich ist es trotzdem schrecklich, wenn die Mama das erste Mal schimpft. Aber die Beziehung ist da und sie trägt weiter. Ich möchte noch mal von Andreas erzählen, meinem Pfadfinderfreund, den ich letztes Mal schon erwähnt hatte. Vor ein paar Jahren waren wir mit der Familie zu seinem 40. Geburtstag eingeladen. Und wir hatten eine Ferienwohnung im Nachbarort. Da wir ja kleine Kinder hatten, ist Elisabeth mit den Kindern am Abend zurückgefahren und Andreas hat mich dann in der Nacht zurückgebracht. Unterwegs hat er gesagt, er möchte mir noch etwas zeigen. Wir haben dann das Auto abgestellt und sind losgewandert. Und es war richtig Nacht. Kein Vollmond oder dergleichen, der uns den Weg erhellt hat. Zunächst ging es noch mit Sternenlicht, aber als dann der Pfad in den Wald hineinging, da wurde ich sehr langsam. Ich konnte so gut wie gar nichts sehen, musste mich langsam vorantasten. Daraufhin nahm Andreas mich an der Hand und begann mich zu führen. Und so konnten wir wieder zügigen Schrittes vorankommen, bis wir an einer kleinen Kapelle anlangten, die er mir im Kerzenschein zeigte. Bald erfüllten unsere Stimmen die Kapelle mit Gesängen aus Taizé und unserer Freundschaft war wieder ein beglückendes Erlebnis hinzugefügt. Aber der Punkt, warum ich die Begebenheit hier erwähnte, wurde mir erst im Nachhinein bewusst. Es geht mir dabei nicht um die Erinnerung an die schöne Stimmung in der Kapelle. Der springende Punkt ist der Moment, wo Andreas mich an der Hand durchs Dunkel führte. Wo ich mich ohne zu zögern seiner Führung anvertraut habe und dann mutig mit ihm über diesen schmalen Pfad geeilt bin, den ich alleine so nicht hätte gehen können. Ich kenne Andreas. Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Auch wenn wir uns zu anderer Gelegenheit schon ordentliche Streiche gespielt haben, auch wenn wir uns vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle schon mal gegenseitig enttäuscht haben mögen. Ich kann ihm als Person vertrauen und ich weiß, dass er mir Gutes will. Und ich kenne ihn auch als Pfadfinder, als einen, der es gewohnt ist, auch abenteuerlich in der Natur unterwegs zu sein, sich zu orientieren und sich durch schwieriges Gelände sicher zu bewegen. Ich kann ihm daher auch fachlich vertrauen, weil ich weiß, dass er mir nicht nur Gutes will, sondern dass er auch die nötige Kompetenz hat, um mich in dieser Situation zu führen. Ich weiß, dass wir nicht plötzlich in einen Steinbruch abstürzen oder einen Abhang hinunterrutschen, weil ich ihn schon in vielen Situationen erlebt habe und wir schon viele Abenteuer miteinander erlebt haben. Unsere Beziehung hat sich bewährt. So und noch besser möchte ich Jesus kennen. Diese Tiefe, diese Sicherheit, dieses Vertrauen, das wünsche ich mir. Und auch hier trifft dieses Bild natürlich wieder nur ein Stück weit zu. Auch wenn ich glaube, dass sich Andreas auch in ähnlicher Weise von mir führen lassen könnte, weiß ich natürlich, dass die Beziehung zu Jesus hier nicht symmetrisch ist. Jesus wird nie auf meine Führung angewiesen sein. Aber ich darf wissen, dass er mit mir geht, auch durch schwieriges Gelände und auch dann, wenn ich gerade mal im vollen Selbstbewusstsein eines Dreijährigen mit kann alleine unterwegs bin. Und er ist an meiner Stelle, um mich zu halten, wenn ich es brauche. Wie können wir unseren Gott so kennenlernen, dass wir diese tiefe Beziehung, dieses grenzenlose Vertrauen entwickeln können? Zunächst mal ist es sehr viel Geschenk und Gnade. Aber wir finden in der Bibel auch Vorbilder, an denen wir sehen können, wie Gott sich schon früher als zuverlässig und des Vertrauens würdig erwiesen hat. Ich möchte einige davon nennen und gebe dazu auch Bibelstellen an, ohne sie aber alle vorzulesen. Noah bekam von Gott den Auftrag, die Arche zu bauen. Er war gehorsam und rettete durch diesen Gehorsam, durch das Vertrauen, das er bewies, nicht nur sich und seine Familie, sondern die ganze Schöpfung vor dem Untergang. Das lesen wir im 1. Mose in den Kapiteln 6 bis 9. Ich meine, wie verrückt ist das denn? Da legt nicht einer einen Kiel im Trockendock, sondern er baut ein riesiges Schiff auf dem Land. Es ist nicht überliefert, was die Nachbarn dachten, als sie ihn da bauen sahen. Aber Noah macht einfach das, was Gott ihm gesagt hat, weil er ihm vertraut. Und im Folgenden erweist sich Gott als zuverlässig. Die Flut kommt, die er angekündigt hat, entgegen allem, was dem Menschen erkennbar war. Abraham, oder damals noch Abram, zieht aus von Haran auf Gottes Reden hin. Er, der bisher Kinderlose, vertraut auf Gottes Auftrag und Verheißung. Er verlässt die Sicherheit seiner Sippe und nimmt Gottes Versprechen ernst, ihm ein großes Volk an Nachkommen zu schenken. Er hält auch an dieser Verheißung fest, über viele Jahre hinweg, in denen er die Erfüllung nicht sehen kann. Und als er endlich den ersehnten Nachkommen hat, ist er auch bereit, diesen wieder hinzugeben. In all dem zeigt Gott am Ende, wie sehr er des Vertrauens würdig ist. Das lesen wir von 1. Mose Kapitel 12 und folgende bis hin zum 22. Kapitel der Offenbarung. Die Zuverlässigkeit, die Vertrauenswürdigkeit Gottes erkennen wir an allen Ecken und Enden der Bibel. Mose, der zwar eine höfische Erziehung genossen hatte in Ägypten, aber dann wegen Totschlags aus Ägypten fliehen musste und die Schafe seines Schwiegervaters hütete, und der kein begabter Redner oder Demagoge war, wie wir lesen können, er erhält plötzlich den Auftrag, das große Volk Israel aus Ägypten rauszuführen, aus dem Land seiner Unterdrücker, sie zu befreien. Und Gott tut Zeichen und Wunder, und es geschieht. Gott hält sein Versprechen auf Freiheit und auf das verheißene Land. Auch wenn Mose dieses verheißene Land leider nur von Ferne sehen darf, den Einzug in dieses Land hat er verbockt. Das lesen wir im 2. bis 5. Buch Mose. David, ein Hirtenjunge, der jüngste unter seinen Brüdern, wird unversehens von Samuel zum König gesalbt, im 1. Samuel Kapitel 16, Vers 13, während doch Saul noch König amtiert. Und über viele Jahre hinweg hält David Saul die Treue, weil er sagt, Saul ist der König und der Gesalbte des Herrn und er wird ihn nicht antasten und er wird nicht gegen ihn rebellieren. Obwohl Saul ihm das mit Undank und mit Hass lohnt, mit Verfolgung. Aber eines Tages, als Saul stirbt, wird David tatsächlich König. Zunächst einmal König von Juda, im 2. Samuel Kapitel 2 und später auch von ganz Israel im Kapitel 5. Auch hier hat Gott seine Zusage erfüllt. Wir finden auch Beispiele in der Bibel, wo Menschen aus der Beziehung heraus zu Gott, aus dem Kenntnis seines Wortes und aus diesem Vertrauen auf ihn, ohne eine ganz konkrete Spezialverheißung, ein ganz bestimmtes einzelnes Reden, einfach gehorsam und treu sind und wo Gott dieses Vertrauen belohnt. So kommt eine Ruth hinzu in das Volk Gottes, ja sogar in das Geschlechtsregister Jesu. Lesen wir im Buch Ruth und in Matthäus 1,5. Eine Esther kann das ganze Volk retten, indem sie auf den Rat ihres Onkels hin sich an dem Platz, wo sie hingestellt wurde, für ihr Volk einsetzt. Das lesen wir im Buch Esther. Im Buch Daniel im 3. Kapitel lesen wir, wie der König Nebukadnezar eine goldene Statue bauen lässt und dann verlangt, dass alles Volk dieses Bildnis anbeten soll. Das ist gegen Gottes Wort, der gesagt hat, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Und so verweigern dann drei Männer aus Gottes Volk den Gehorsam. Im ganz klaren Bewusstsein dessen, dass es sie das Leben kosten kann. Und dass sie keine Zusage auf eine diesseitige Rettung haben. Ich lese mal vor aus Daniel 3, die Verse 16 bis 18. Schadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Sie wissen, dass Gott sie erretten kann. Und sie stellen ihm aber auch anheim, das nicht im Leben zu tun. Und wie auch immer es kommt, sie bleiben treu bei Gott und seinem Wort und lassen sich nicht von dem König beugen. Auch im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte von einigen Fällen, in denen die Apostel Verfolgung erlitten und von Gott aus dem Gefängnis befreit wurden, beispielsweise. In den Kapiteln 5, 8 und 12. In einem Fall kommt dadurch sogar der Kerkermeister mit seinem ganzen Haus zum Glauben. Wir wissen auch von vielen Märtyrern, die im Vertrauen auf Gott, weil sie wussten, dass die Beziehung zu Gott sogar wertvoller ist als unser ganzes irdisches Leben, lieber in den Tod gegangen sind, als Gott zu verleugnen. In der Apostelgeschichte 7, 55 bis 60, lesen wir, wie Stephanus noch die Herrlichkeit Gottes schauen durfte, bevor er gesteinigt wurde, und noch im Moment seines Todes für seine Verfolger bittet. Und natürlich muss hier auch Jesus selbst genannt werden, der zwar wahrer Gott ist, aber auch als wahrer Mensch am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, wissend und im Vertrauen, dass es der Weg und der Wille des Vaters ist. Wenn schon nicht sonst, dann hat sich spätestens hier gezeigt, dass wir Jesus vertrauen dürfen, dem, der für uns in den Tod ging. Wenn wir also glauben und wissen, dass diese Beziehung zu Gott das mit Abstand wertvollste ist, was es überhaupt gibt, dann dürfen wir jetzt auch wissen, dass wir nicht verzagen müssen. Auch nicht in den Unsicherheiten der jetzigen, sehr speziellen Zeit. Nicht medizinisch, nicht gesellschaftlich, nicht wirtschaftlich. Wir können es immer noch nicht ganz einschätzen, was die nächste Zeit hier bringen wird. Gott ist unsere Rettung, im Leben wie im Sterben und auch durch den Tod hindurch. Er ist unseres grenzenlosen Vertrauens würdig. Sehr schön wird dieses Vertrauen auch ausgedrückt in dem Lied "Mit aller Kraft" von Florence Joy. Ich spiele es euch jetzt nicht vor, sondern ich lese den Text einfach. In deine Hand gebe ich mich hin, mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hältst die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Ich lebe nur für dich nur singe ich mit aller Kraft. Ich gehe mit dir, wohin du auch willst. In Freud und Leid vertraue ich dir. Nach deinem Wort und Willen will ich leben ewiglich, mein Jesus. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und ich lebe nur für dich. Für dich nur singe ich mit aller Kraft. Das ist das, was ich mir für mich wünsche und das ich auch jedem Einzelnen wünsche. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du bist, der du bist, Herr. Ich möchte dir danken, dass du dich so oft schon in der Geschichte in deinem Wort, deinem Volk gegenüber als treu erwiesen hast, als zuverlässig erwiesen hast, als den, der das Vertrauen wahrlich verdient. Ich möchte dir danken, dass du auch in meinem Leben mir immer wieder Gelegenheiten geschenkt hast, deine Treue zu erkennen, das Vertrauen zu dir wachsen zu lassen, dich besser kennenzulernen und immer mehr auf dich zu vertrauen. Ich möchte danken, dass ich den Weg mit dir gehen darf. Ich möchte danken, dass wir den Weg mit dir gehen dürfen. Und ich möchte bitten, dass du uns, die wir dich kennen, gebrauchst, um denen, die dich noch nicht zu kennen, das Evangelium zu bringen, deine Liebe weiterzugeben und sie an dein Herz zu ziehen. Wenn jemand jetzt hier mit dabei ist, der diese Beziehung oder dieses Vertrauen zu Jesus noch nicht hat und sich danach sehnt, oder wenn jemand Gebet wünscht, dann kann ich jetzt leider nicht dazu einladen, einfach hier auf unsere Pastoren Gerhard und Frank, auf das Gebetsteam oder auf mich zuzukommen. Aber wir haben ja auch in unserem virtuellen Gemeinderaum die Möglichkeit, jemanden privat zu kontaktieren und dann etwas zu verabreden, wie sich das gemeinsam vor Gott bringen lässt. Und ich lade euch noch ein zu unserem virtuellen Gemeindecafé, was wir ja dann jetzt im Anschluss haben werden. Und zum Segen wird jetzt unser Lobpreisteam nochmal nach vorne kommen. Vielen Dank. Vielen Dank auch Josua für die Übertragung und einen gesegneten Sonntag euch allen.